Ja, ich freue mich echt, dass ich heute bei euch bin. Und ich habe euch ein paar Armbänder mitgebracht, oder ich habe die extra für die Predigt mir umgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe auch nochmal, weil es ein bisschen weit weg ist, da so ein Foto mitgebracht. Die waren mal zu meiner Teenkreiszeit richtig in. Da hatte irgendwie jeder so ein What Would Jesus Do Armband, also jeder Christ, oder? Genau. Und ich hatte eins, da stand Frog drauf, Fully Rely on God, also Vertrau ganz auf Gott. Und auf diesem hier, ich habe das mal jetzt nicht umgemacht, sondern so ein bisschen zeigen, da steht Push drauf, das steht für Pray until something happens, also betet oder bete, bis etwas passiert. Und das passt ziemlich gut zum heutigen Predigtthema. Glaube in der Zwischenzeit, hört nicht auf zu beten. Ich lese jetzt ein Gleichnis vor von Jesus. Das könnt ihr in Lukas 18, die Verse 1 bis 8 mitlesen. Ich lese aus der Basisbibel. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich: Ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort: Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott da nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Ja, das war das Gleichnis von Jesus. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus fordert uns hier zu zwei Dingen auf. Erstens, hört nicht auf zu beten. Und zweitens, setzt euer ganzes Vertrauen auf Gott, denn er ist für euch. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Also ich finde, das sind zwei Aussagen, die würde ich auf jeden Fall unterschreiben und sagen, ist voll wichtig. Aber wenn ich dann länger drüber nachdenke, finde ich, ist es im Alltag gar nicht immer so leicht umzusetzen. Oder ich habe mich auch gefragt, was heißt es denn jetzt konkret? Also hört nicht auf zu beten oder pray until something happens. Jesus und seine Jünger, die sind gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Sie sind seit Tagen unterwegs. Zwischendurch machen sie immer mal wieder eine Pause und Jesus erzählt seinen Jüngern dann Gleichnisse. Und das sind Gleichnisse über alle möglichen Themen. Es geht um Jüngerschaft, um Mission, um Nächstenliebe, um den Umgang mit Geld, um Vergebung und eben auch um das Gebet, so wie in diesem Gleichnis. Und schon bevor Jesus anfängt zu erzählen, können wir lesen, worum es in dem Gleichnis überhaupt geht. Jesus wollte nämlich den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Und er veranschaulicht diese geistliche Wahrheit dann, wie sehr oft, an einem Gleichnis oder einer kurzen Geschichte. Es werden zwei Personen vorgestellt. Auf der einen Seite haben wir den Richter. Und der Richter, der hat einen echt schlechten Charakter. Ihm ist einfach nur wichtig, dass es ihm gut geht. Und es wird sogar zweimal wiederholt. Er ist gottlos und nimmt auf keinen Menschen Rücksicht. Und in der gleichen Stadt, in der der Richter wohnt, es wird nicht genannt, was es für eine Stadt ist, aber wohnt auch eine Witwe. Und ja, diese Witwe, die geht immer wieder zum Richter. Und eigentlich ist dieser Richter ein total unsympathischer Typ, bei dem man froh ist, wenn man ihn um nichts bitten soll, muss. Weil ihm ja, wie ich schon gesagt habe, nicht nur egal ist, was Gott von ihm denkt, sondern was die Menschen von ihm denken, solange sie ihm nicht seinem Ruf schaden. Und eigentlich sollte es zu seiner Pflicht gehören, als Richter dass er sich um die Witwen und die Waisen kümmert. Es wird im Alten Testament mehrmals gesagt, dass es wichtig ist, dass sich die Gemeinschaft und eben auch Leute mit Verantwortung besonders um die, die am Rand der Gesellschaft sind, kümmern, also zum Beispiel Witwen oder auch Waisen. Und wir sehen, also diese Witwe wird genannt und wir wissen nicht viel über sie. Also es wird nicht viel darüber gesagt, was für ein Problem sie hat oder wie ihre Umstände sonst sind. Aber wir wissen eben, dass sie total abhängig ist und vermutlich nicht viel Unterstützung von anderen Menschen hat. Und mich beeindruckt voll, wie diese Witwe, obwohl sie eigentlich weiß, dass sie total mittellos ist, immer wieder vor den Richter kommt. Und dieser Richter Witwe, der weist sie immer wieder ab und er ignoriert einfach ihr Anliegen. Aber sie hat so ein Durchhaltevermögen, dass sie einfach das immer wieder mit sich machen lässt und immer wieder zu diesem Richter geht. Und wahrscheinlich passiert das über Wochen oder Monate hinweg. Wir wissen auch nicht genau, wie lange, aber es ist wahrscheinlich eine sehr lange Zeit. Sie bittet ihn immer wieder dieselbe Sache. Sie sagt einfach immer wieder nur, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Und dann lesen wir in Vers 4, lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Wir erinnern uns nochmal an den Charakter des Richters. Er ist gottlos, er ist egoistisch, ihm ist eigentlich alles egal, Hauptsache ihm geht's gut. Also es geht ihm auch nicht darum, dass er nicht die Mittel hätte, ihr zu helfen oder dass er gerade so viel zu tun hat. Er hat einfach keine Lust. Und wie lange er dann mit der Entscheidung wartet, steht auch nicht da. Aber für die Witwe fühlt es sich bestimmt an wie eine Ewigkeit, weil sie auch noch nicht mal weiß, was er am Ende machen wird, wie die Sache für sie ausgeht. Wart ihr vielleicht auch schon mal in so einer Situation? Ihr brauchtet unbedingt Hilfe, aber ihr wart einfach total abhängig von anderen Menschen. Ich musste kürzlich meinen Personalausweis neu beantragen und bis ich da jemanden ans Telefon bekommen habe, der mir dann einen Termin geben konnte, es war echt sehr kompliziert und bis das Ganze dann in die Wege geleitet wurde, war mein Personalausweis auch schon abgelaufen und ja, es hat sehr lange gedauert. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch mit Ämtern in Deutschland oder manchmal auch im Krankenhaus. Also es gibt viele Situationen, in denen wir abhängig sind und einfach uns hilflos fühlen. Und gerade bei Ämtern hat man auch manchmal das Gefühl, dass niemand so richtig interessiert ist für sein Anliegen. Und das liegt natürlich auch daran, dass viele Leute sehr überlastet sind. Ich möchte jetzt auch nichts gegen Beamte sagen. Aber ja, manchmal ist es einfach nur Glück, ob man jetzt an irgendwen kommt, der total nett ist und einem weiterhilft oder an einen grummeligen Beamten, der so scheint, als hätte er gar nicht so richtig Lust, einem weiterzuhelfen. Und ich kann mir echt nur schwer vorstellen, wie die Witwe das ausgehalten hat, ohne zu verzweifeln und ohne aufzugeben. Aber der Richter war wahrscheinlich ihre einzige und ihre letzte Hoffnung. Und tatsächlich, vielleicht aus Angst, seinen Ruf zu verlieren, oder weil er die Witwe einfach nervig fand. Der Richter geht in sich und überlegt und entscheidet sich dann doch, ihr zu helfen. Die Beharrlichkeit der Witwe hatte also Erfolg. Es war gut, dass sie immer wieder vor ihn gekommen ist, immer wieder mit der gleichen Sache. Aber Jesus sagt jetzt nicht, schaut mal die Witwe, wie gut, dass sie immer wieder vor ihn gegangen ist, sondern er hebt erstmal was anderes hervor. Er sagt in Vers 6, hört genau hin, was der ungerechte Richter sagt. Und dann vergleicht er den ungerechten Richter mit Gott. Wenn der ungerechte Richter sich schon erbarmt, der Witwe zu helfen, wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Gott ist doch das absolute Gegenteil zu diesem ungerechten Richter. Gott ist gerecht und gut, oder? Er ist kein überlasteter Mitarbeiter aus irgendeinem Amt oder so. Und das macht Jesus hier ganz deutlich in seiner direkten Frage an seine Jüngerinnen und Jünger. Und wir, die das lesen, werden auch nochmal aufgefordert, darüber nachzudenken, zu überlegen, was denke ich eigentlich über Gott? Und ich meine, dass Jesus mit dieser Frage sagen will, hey, ihr wisst doch, dass euer Vater im Himmel gut ist, dass er das Beste für euch will. Und dass er euch liebt, sonst wäre ich doch nicht hier. In Römer 8, Vers 15 schreibt Paulus, ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil ihr diesen Geist habt, können wir zu Gott Abba, also Papa, sagen oder Vater. Unser Bild von Gott hat also direkten Einfluss darauf, wie wir beten. Voll Vertrauen und Zuversicht oder eher so zurückhaltend und zweifelnd. Und wie Kinder ihre Eltern um all das bitten, was sie brauchen, so dürfen wir uns voll von Gott abhängig machen, weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Ihr kennt bestimmt alle den Vers aus Matthäus, wo Jesus sagt, ihr Menschen seid böse und trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut. Und wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Also hört nicht auf zu beten, gerade dann, wenn Gottes Versprechen euch weit weg erscheint. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Man könnte auch sagen, es anders vielleicht übersetzen und sagen, dass sie immer beten sollen, um nicht mutlos zu werden. Weil Gebet das beste Mittel gegen Entmutigung ist. Gerade in unserer Schwachheit, gerade in aussichtslosen Situationen, sollen und können wir uns im Gebet immer wieder auf Gott ausrichten. Weg von unseren Problemen, unseren Sorgen, hin zu dem, der alles in der Hand hat, zu Gott. Ja, wo hast du vielleicht aufgehört zu beten? Weil vielleicht keine Lösung in Sicht ist. Oder wo bist du ohne Hoffnung? Ich möchte dich heute ermutigen, fang wieder an, dafür zu beten und geh zu Gott. Hör nicht auf, ihm mit deiner Bitte in den Ohren zu liegen. Und Jesus stellt hier auch kein Gebot auf. Es geht nicht darum, dass wir beten sollen, um Gott zu gefallen oder dass sein Handeln davon abhängig ist, wie und wie oft wir beten. Er ist ja eben nicht der ungerechte Richter, der dann irgendwann sagt, oh komm, ich bin jetzt so genervt, ich mach's. Wir haben mit dem Gebet ein unglaubliches Privileg und Gott liebt es uns Gutes zu tun. Jesus lädt uns dazu ein, uns an Gott zu wenden, weil Gott genau weiß, was wir brauchen. Mir passiert es oft, dass ich das Gebet so als reines To-Do sehe und denke, ja, das muss jetzt halt sein, habe ich so gelernt, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, beten macht man halt so als Christ. Und dann vergesse ich richtig oft, dass es so viel mehr ist, also dass es eben keine Leistung ist, die wir erbringen müssen, sondern eine Haltung, mit der wir leben, in Gemeinschaft mit Gott. Und natürlich gehört dazu auch, dass man sich bewusst Zeit nimmt und ja, dass man Gott dankt, dass man ihn lobt. Und also wir wissen das ja auch alle. Aber es ist eben nicht, weil wir Gott damit irgendwie zufriedenstellen müssen, sondern weil es unserer Identität als Kinder Gottes entspricht. Wir denken nochmal an die Witwe. Sie ist verzweifelt und braucht unbedingt Hilfe. Sie hat keine andere Hoffnung, als mit ihrem Anliegen zu diesem ungerechten Richter zu gehen. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir mit dem, was wir brauchen, zu unserem guten Vater im Himmel gehen können. Er ist gerecht und er hilft uns gerne. Und ich habe es jetzt schon öfter erwähnt und will nochmal daran erinnern, woher wir das wissen, weil wir es in Jesus sehen. Gott ist kein ferner Richter und wir sind keine Witwen und Waisen, sondern seine geliebten Kinder. Und er ist zu uns gekommen, um uns genau das klarzumachen. Wenn wir das jetzt verinnerlichen, dann scheint die nächste Aufforderung von Jesus eigentlich ganz logisch. Setzt euer ganzes Vertrauen auf Gott, denn er ist für euch. Jesus stellt zum Ende des Gleichnisses zwei Fragen. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und ihn Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Eigentlich sind es drei Fragen, wenn ihr genau aufgepasst habt. Aber auf die erste Frage oder auf die ersten beiden Fragen gibt Jesus gleich eine Antwort. Wird Gott nicht seinen Erwählten zum Recht verhelfen? Und Jesus sagt, ja klar, Gott wird seinen Erwählten schon bald zu Hilfe kommen. Also die Erwählten, das ist die christliche Gemeinde. Und so wie die Witwe ist auch die Gemeinde scheinbar in Not. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, der Autor, der hat den Text ungefähr so 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung geschrieben. Und zu dieser Zeit werden Christen immer stärker von allen Seiten unter Druck gesetzt und verfolgt. Und die Gemeinde schreit Tag und Nacht zu Gott, so verzweifelt ist sie. Natürlich hat Jesus das Gleichnis erstmal an seine Jüngerinnen und Jünger gerichtet, aber Lukas hat auch seine Leser im Hinterkopf. Er überlegt sich sicher, wenn er das schreibt, was beschäftigt auch die Christen nach Jesu Auferstehung und seiner Rückkehr zum Vater? Und welcher Zuspruch gilt für sie in einer Zeit, in der sie total unter Druck stehen? Und sowohl für die Jünger als auch für die ersten Gemeinden und auch für uns gilt dasselbe. Gott handelt und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und zwar bald. Aber was heißt das, bald? Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Die sagt nämlich etwas über dieses schon bald aus. Mir war beim ersten Lesen vom Gleichnis nicht ganz bewusst, was diese Frage mit dem Rest zu tun hat. Wenn der Menschensohn, also Jesus, wiederkommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden. Und ich dachte mir, es geht doch eigentlich um das Gebet. Wieso spricht Jesus dann von seiner Wiederkunft? Und ja, dann ist mir aufgefallen, dass der Vers sehr wichtig ist, weil er das ganze Gleichnis nochmal in seinen Kontext rückt. Dieser Vers sagt etwas über das schon bald aus, also über den Zeitpunkt, an dem Gott für Gerechtigkeit sorgt. Also vollständig. Und dabei geht es um den Tag des Herrn, also um den Tag, an dem Jesus wiederkommt und Gericht über diese Welt hält. Wir lesen in Jesaja 35, sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Wenn Jesus noch einmal wiederkommt, dann wird sein Reich endgültig vollendet werden. Und dann wird das wahr werden, was am Ende der Offenbarung steht. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Wie auch immer man sich das konkret vorstellt, auf jeden Fall wird das, was uns jetzt Sorgen macht, keine Rolle mehr spielen. Aber momentan sind wir noch hier auf dieser Welt und wir leben in so einer Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit ist geprägt von Spannungen, von Widersprüchen, von Freude, von Trauer. Einmal von der Freiheit, die wir jetzt irgendwie schon durch Jesus haben, aber auf der anderen Seite auch durch Dinge, die uns einengen und die uns Angst machen. Und so ging es auch den Jüngern und den ersten Gemeinden. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Jesus selbst sagt sogar, den Zeitpunkt kennt nur der Vater. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir warten. Und oft heißt es, dass Dinge passieren, die wir nicht verstehen und dass wir mit einer Ungewissheit oder einer Unvollkommenheit irgendwie leben, auch wenn das schwer ist. Und gerade in so einer Zeit kann es leicht passieren, dass wir mutlos werden und dass unsere Hoffnung angegriffen wird. Dass wir vielleicht sogar in Frage stellen, ob Gott es wirklich gut mit uns meint oder mit dieser Welt. Paulus schreibt über Hoffnung im Römerbrief, Kapitel 8, wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Ich merke, dass mir das Warten echt schwerfällt oder die Geduld. Und ja, dass ich mich, und vielleicht geht es euch auch so, total leicht von dem, was in der Welt so vorgeht, mitreißen lasse. Von Leistungsdruck, von Selbstoptimierung, aber auch von dem Leid, mit dem ich konfrontiert werde, wenn ich Nachrichten schaue oder manchmal auch einfach in meinem unmittelbaren Umfeld. Und Sorgen, Ängste, Schwächen, Schicksalsschläge, all das nimmt uns oft den Mut und die Freude. Aber Jesus sagt, betet, gerade dann, und setzt euer ganzes Vertrauen auf Gott, denn er ist für euch. Im Gebet richten wir uns neu auf. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, weg von unseren Problemen hin zu Gott. Und unser Fokus wird auf das gerichtet, was wir glauben, nämlich dass Gott für uns ist und dass er sich mit seinen Verheißungen nicht verspätet. Er wird schon bald für Gerechtigkeit sorgen. Glaubt ihr das? Glauben wir das als Gemeinde, auch wenn der Zeitpunkt, wenn wir den Zeitpunkt nicht kennen und wenn es uns manchmal echt lange vorkommt, bis es endlich passiert? Petrus schreibt dazu in seinem zweiten Brief an die Gemeinde: Ihr dürft eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Jesus fragt uns im letzten Vers nach diesem Gleichnis: Wenn ich wiederkomme, wie werde ich euch vorfinden? Glaubt ihr? Betet ihr noch? Und hier ist wichtig, nochmal zu sagen, dass er damit nicht eine einzelne Person auffordert, sondern dass er sagt: Hört nicht auf zu beten. Also er richtet sich an die Gemeinschaft. Es gibt nämlich Zeiten, in denen wir alleine nicht weiterkommen, in denen wir es einfach nicht hinbekommen, Bibel zu lesen und zu beten. Und gerade dann ist es so wertvoll, dass wir in der Gemeinschaft gestellt sind und ja, dass wir uns einander anvertrauen können. Ja, sei es in der Gemeinde oder im Hauskreis oder einfach im persönlichen Gespräch. Dort kann man sich austauschen über das, was den Einzelnen bewegt und dann gemeinsam die Anliegen vor Gott bringen, sich gegenseitig ermutigen, Lobpreis machen, aber auch Raum für Klage lassen. Wir dürfen und sollen als Gemeinschaft füreinander einstehen und unser Vertrauen ganz auf Gott setzen, weil er für uns ist. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch auf eine Sache eingehen, und zwar: Was ist mit Gebeten, die nicht erhört werden? Warum schweigt Gott manchmal? Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, in denen Gott scheinbar nicht antwortet oder zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das kann echt schmerzhaft sein und es ist auch in Ordnung, darüber zu klagen. Auch das hält Gott aus. Ich möchte einfach dazu ein Beispiel erzählen. Dieses Jahr im Juni ist ein sehr bekannter christlicher YouTuber mit 23 Jahren an Krebs gestorben. Der hieß Philipp Mickenbecker und hat gemeinsam mit seinem Bruder einen Kanal auf YouTube gehabt, die Real Life Guys, heißt der Kanal. Und ich weiß nicht genau, wer von euch das mitbekommen hat, aber es gab ein sehr großes Medienecho in den sozialen Netzwerken nach Philipps Tod. Und das war unter anderem, weil er richtig viele Menschen durch seinen tiefen Glauben inspiriert hat. Und ich habe mir dann ein paar Videos über ihn angeschaut oder von diesem Kanal, und was mich da so beeindruckt hat, war, wie er sich in all dem Leid, in seiner wirklich schweren Krankheit, einfach an Jesus gehalten hat. Und wie er einfach wirklich immer darauf vertraut hat, dass Gott es gut mit ihm meint und dass selbst der Tod ihm nichts anhaben kann. Und letztendlich wurden seine Gebete oder all die Gebete von vielen Menschen um Heilung hier auf der Erde nicht erfüllt. Aber er hat durch seinen Glauben so eine innere Stärke und Freude ausgestrahlt und dadurch Zeugnis gegeben. Und das Video oder ja den Stream seiner Beerdigung haben fast 3 Millionen Leute angeschaut und da haben auch seine Freunde nochmal sehr viel Zeugnis gegeben. Und ich habe dann in den Kommentaren gelesen, dass viele Nichtchristen darunter geschrieben haben, so: Oh, ich kann das irgendwie nicht so richtig glauben, aber irgendwas muss da dran sein. Der hat so ein Vertrauen und so eine Stärke ausgestrahlt, dass sie sich dann hoffentlich darüber Gedanken gemacht haben. Und wer weiß, was das dann mit ihnen gemacht hat und irgendwie in ihnen ausgelöst hat. Und daran wurde mir neu bewusst, dass Gott aus jedem noch so großen Leid auch wirklich was Gutes machen kann. Und es ist manchmal auch einfach was wir aus unserer menschlichen Perspektive nicht verstehen können. Aber ich weiß, dass wir gewiss sein können, dass Gott diese Welt in seiner Hand hat. Und es ist auch sicher, dass er all unsere Gebete hört und dass er uns immer genügend Kraft gibt. So viel Kraft, wie wir brauchen. Ich möchte euch also nochmal hier an das Armband erinnern: Push, betet, bis etwas passiert. Und setzt euer Vertrauen neu auf Gott, denn er ist für euch. Amen.